Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria zu unserer Sendung Spiritualität. Es grüßt Sie Ines Schröder. Wir beginnen heute mit einer neuen Reihe, nämlich dem Grundkurs Liturgie. Und als Referenten dieser Reihe begrüße ich Pater Professor Dr. Michael Schneider. Er ist Professor für Dogmatik und Liturgiewissenschaft und Leiter des Instituts für Dogmen und Liturgiegeschichte in Frankfurt. Grüß Gott, Pater Schneider.
Ja, grüß Gott.
Dann freuen wir uns jetzt auf Ihren Vortrag, den ersten Teil des Grundkurses Liturgie. Bitte schön.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, als vor einem halben Jahr das Thema dieser Sendung festgelegt wurde, habe ich es so genannt, Grundkurs Liturgie, in einem ersten und zweiten Teil. Aber wie Sie vielleicht mitbekommen haben, hat sich seither einiges geändert oder auch neu konstelliert. Und von da aus möchte ich auf die augenblickliche Situation dabei vor allem Rücksicht nehmen, nämlich auf die Vorschläge von Kardinal Sara über eine Reform der Reform, die sich dann besonders kristallisierte in dem Vorschlag, ab Advent wieder ad Orientem zu zelebrieren. Viele Überlegungen über eine Erneuerung der Liturgie könnten sich in Äußerlichkeiten aufhalten, nämlich, dass man sagt, man müsse mit dem Rücken zum Volk zelebrieren oder man müsse wieder mehr im Lateinischen bewandert sein oder anderes mehr. Grundsätzlich wäre aber etwas anderes vonnöten, nämlich die Theologie der Liturgie oder überhaupt das Verständnis von Liturgie. Nichts anderes möchte ich mit diesen beiden Sendungen mit Ihnen unternehmen, nämlich wieder neu einfach über das Wesen, das Geheimnis der Liturgie nachdenken. Und diese Überlegungen, wie ich sie Ihnen vorschlage, sind natürlich marginal oder nur ein kleiner Ausschnitt all dessen, was gesagt werden könnte und müsste. Aber nehmen Sie wenigstens als kleine Anlegung diese Überlegungen. Denn sie gehen in eine Richtung, die schon Romano Guardini vor 50 Jahren so formuliert hat, wenn er fragte, ist der Mensch von heute überhaupt liturgiefähig? Und das ist eine grundsätzlichere Frage, als nur eine Liturgie zu erneuern. Wie können Menschen neu hingeführt werden zum Geheimnis der Liturgie, damit sie fähig werden, an der Eucharistiefeier teilzunehmen? Und dazu eben einige Überlegungen. Um eine authentische Reform der Reform einleiten zu können, wie sie Kardinal Sara erneut vorgab und über die wir in der ersten Radiosendung sprechen wollen, bedarf es in der katholischen Kirche einer grundlegenden Neubesinnung auf die Theologie der Liturgie überhaupt. Hinter der alten Messe steht nicht nur eine Zeremonie, sondern auch ein bestimmtes Gottesbild und Glaubens- wie auch Theologieverständnis. Ferner eine konkrete Kunstauffassung und religiöse Praxis, wie sie sich äußert in Fasten, Nüchternheit, Beichte und anderem. Damit die alte Messe eine weitere Zukunft in den Gemeinden haben kann, ist es erforderlich, in ihre Theologie und in den umfassenden Horizont, in dem sie steht, neu einzuführen. Auf jeden Fall wird sich die gewünschte Reform der Reform nicht allein darauf beschränken können, dass man die alte Messe wieder zugelassen hat. Es bedarf grundsätzlicher Ansätze, ja Neuansätze. Und einige seien kurz angeführt. Den ersten Punkt habe ich umschrieben, Mysterium Fidei, Geheimnis des Glaubens. Die Diskussionen um das Messbuch 2000, das ja dann doch nicht zur Ausführung kam, waren auch eine Debatte über die angemessene Sprache in der Liturgie. Wie kann man heute in der Liturgie angemessen von und mit Gott sprechen? Es ist ja etwas anderes, wenn ich eine Eucharistiefeier beginne mit dem Kreuzzeichen oder zunächst einfach die Leute begrüße und sage, herzlich willkommen zu dieser Eucharistiefeier. Schön, dass Sie trotz des Regens heute zum Gottesdienst gekommen sind. Gegenüber den Reformatoren und ihrer Forderung der Volkssprache im Gottesdienst verurteilt das Konzil von Trient lediglich die Behauptung, die Messe dürfe nur in der Volkssprache gefeiert werden, was aber schon bald als ein Verbot jeder volkssprachlichen Liturgie verstanden wurde. Auch eigene Übersetzungen des Missale zum privaten Gebrauch werden verboten. Die Übertragung liturgischer Texte vom 25. Januar 1969 setzt dann neue Akzente. Dort heißt es, viele Wörter oder Ausdrücke können nur dann genau verstanden werden, wenn man sie wieder in ihren geschichtlichen, gesellschaftlichen, gottesdienstlichen Zusammenhang hineinstellt. So dann heißt es, man kann sich für die Feier einer von Grund auf erneuerten Liturgie nicht mit Übersetzungen begnügen. Neuschöpfungen sind erforderlich. Ganz anders in Liturgiam Authenticam. Hier wird gefordert die wörtliche Übertragung des lateinischen Messbuches. In all dem und mit all dem stellt sich eben die Frage nach der Möglichkeit bzw. den Kriterien für Übersetzungen bzw. Neusprachen liturgischer Texte, wie auch grundsätzlich die Frage nach der liturgischen Sprache. Und ich glaube, hier wäre schon eine erste zentrale Besinnung anzusetzen, nämlich wie sprechen wir die Gläubigen in der Liturgie an. Die Sprache ist für das Leben im Glauben und die Feier der Liturgie kein beiläufiges Element. Der Mensch empfängt Dasein und Gnade, indem er das Wort Gottes aufnimmt. Die Sprache ist nicht das Haus, das Gott und die Menschen enthält. Sie spricht nicht selbst als ein heimliches Subjekt. Sie kommt aus Gott, er spricht sie. Er macht den Menschen sprechend und so, ausgehend von Gott, antwortend im Menschen, geschieht sie, aber nie losgelöst von ihm. Søren Kierkegaard schreibt in sein Tagebuch, mit Hilfe der Sprache nimmt jeder Mensch am höchsten teil. Aber mit Hilfe der Sprache in der Bedeutung, dass man darüber plaudert, am höchsten teilnehmen, ist ebenso ironisch wie von der Galerie herab Zuschauer bei der königlichen Tafel zu sein. Ich glaube, Kierkegaard hat hier einen wesentlichen Punkt angesprochen. In der Liturgie geht es nicht um Plaudern, nicht um eine Message, sondern dass Gott zu Wort kommt. Es macht eine innere Notwendigkeit im Leben des Glaubens und in der Liturgie aus, den Gesetzen und Gefährdungen der Sprache nachzuspüren, damit das Evangelium den Hörer des Wortes erreichen kann. Schon die ersten christlichen Zeugen bemühen sich bei der Verkündigung des Evangeliums um eine besondere Sorgfalt im Umgang mit der Sprache. Der Heiligen Schrift wird im Gottesdienst ein eigener, hoher Platz gegeben. Das Lesen des Textes ist ein feierlicher Akt, an die Beauftragung zum Lektor gebunden. Die Predigt, die der Erschließung zu dienen hat, rückt nahe an diese heilige Stelle des Evangeliums heran. Während das Defizit heutiger Kirchensprache in der Tendenz zum formalen, disziplinären, institutionellen und doktrinären liegt, bezeugen die Bücher in der Heiligen Schrift gerade die Zumutung Gottes. Und sie bezeugen diesen wie einen geballten Inhalt. Besonders zu denken wäre an das Buch Hiob und die Psalmen. Sie beschreiben die Versuche, der scharfen Atmosphäre des Wortes zu entkommen, etwa durch die Flucht in das vorgeburtliche Nichtsein oder in den Tod. Aber es gibt keinen Raum außerhalb, wo der Mensch besser mit sich zurechtkommen könnte, wie es auch keinen Ausweg in die Neutralität einer Sach- oder abstrakten Seinssprache gibt. Die Aufmerksamkeit stiftende Kraft der religiösen Sprache gründet darin, dass sie das Heilige erzählt. An die absolute Grenze zu rühren und den Fluss der menschlichen Erde zu unterbrechen, vermag die religiöse Sprache nur in dem Maß, als sie im Schweigen vor dem Mysterium bricht. Die Versuchung, die zurzeit in der Kirche umgeht, heißt demgegenüber Redseligkeit oder, wie ein Theologe es einmal genannt hat, Logorö, sozusagen eine Wortverschwendung. Die Sprache, aus der die Heilige Schrift ihre Kraft schöpft, ist aber die alles durchquerende Andersheit der Aktualität Gottes. Einübung in den Glauben, falls sie gelingt, konkretisiert sich in einem authentischen Sprechen von und mit Gott, das aus seinem Atem kommt. So heißt es in Römer 8, wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist jedoch tritt für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Nicht wir beten, danken und loben Gott. Es ist der Heilige Geist, der in uns betet. Das große Geschenk des Gebetes besteht darin, dass wir durch den Heiligen Geist in die intime Sohnesbeziehung Jesu zu seinem Vater hineingenommen sind, indem wir beten dürfen, wie er selbst seinen Vater anruft. Deshalb muss unser Beten im Gottesdienst die Merkmale seines Betens zum Vater tragen, wie sie uns das Neue Testament überliefert oder wie die Gebete sagen, wir bitten dich durch Christus, unseren Herrn. So gilt für die Liturgie, das überraschend Neue, das Gott uns im Beten schenkt, darf nicht verdrängt werden durch langweilige Wiederholung alltäglicher Floskeln an heiliger Stätte. Es muss vielmehr ein angemessener Raum freigelassen werden dürfen für das göttliche Mysterium, das über jedes rein menschliche Wort erhaben ist. So ist neu die Frage nach dem Wesen des Gotteslobes und einer authentischen liturgischen Sprachform im Vollzug des christlichen Gottesdienstes und nicht zuletzt ihres Gesanges und ihrer Musik zu stellen. In den Überlegungen zur Gregorianik wird meist nur betont, dass es sich bei ihr um einen alten und sehr ehrwürdigen Schatz der Kirche handelt. Aber ihre eigentliche Stärke liegt darin, dass sie besonders im Introitus, Graduale, Offertorium und Kommuniongesang eben ein biblischer Gesang ist, der sich aus den Grundworten der Heiligen Schrift nährt. Und die Heilige Schrift ist die Grundsprache aller Liturgie. Die Heilige Schrift enthält die für die Kirche maßgebliche, unüberbietbare und durch nichts zu ersetzende Sprachgestalt und Gewalt. Liturgie ist wirklich das Wagnis, mit Worten umzugehen, die nicht wir selbst erfunden haben. Deshalb muss es in einer Reform der Liturgie darum gehen, der Sprachgewalt der Heiligen Schrift nicht auszuweichen, sondern sie fortzusetzen in einer gottgemäßen Sprache. Zu viel also für die Frage des Gottesdienstes und seiner Erneuerung. Es ist die Frage nach der Sprache und der Sprachgestalt in der Liturgie. Ich möchte nun auf das Zweite zu sprechen kommen, nämlich es ist ja das große Stichwort der Liturgiereform, nämlich die Participatio Actuosa, was ja nicht heißt aktiver, also eine tatkräftige Teilnahme, sondern Actuosa. Und Actuosa heißt mit allen Sinnen, mit dem ganzen Gemüt, mit dem Herzen und dem Verstand. Aber was heißt dann tätige Teilnahme? Die Liturgiekonstitution gibt als Ziel der Erneuerung der liturgischen Texte und Vollzüge an, dass sie das Heilige, dem sie als Zeichen dienen, deutlicher zum Ausdruck bringen. Und so, dass das christliche Volk sie möglichst leicht erfassen und in voller, tätiger und gemeinschaftlicher Teilnahme mitfeiern kann. So Sacrosanctum Concilium Nummer 2. Liturgie dient dem Heiligen und alle Erneuerung in der Liturgie bemisst sich an ihrer Transparenz für das Heilige, nicht jedoch bloß an der tätigen Teilnahme. Das Zweite Vatikanum versteht die tätige Teilnahme zunächst und vor allem in geistlicher Hinsicht, nämlich als Nachvollzug der Liturgie im Gebet und inneren Nachsinnen. Und zur inneren tätigen Teilnahme zu gelangen, bedarf es einer liturgischen Bildung, wie sie beispielsweise Romano Guardini gefordert und teilweise auch entfaltet hat. Die liturgische Bildung hat speziell anzusetzen bei der musikalischen Bildung der Gemeinde. Die Kirchenmusik ist untrennbar mit der Feier der Liturgie verbunden. Die Liturgiekonstitution gibt keine eigene Definition der Musica Sacra, aber sie versteht den mit dem Wort verbundenen gottesdienstlichen Gesang als notwendigen und integrierenden Bestandteil der feierlichen Liturgie, so Artikel 112. Der frühere Limburger Bischof Wilhelm Kempf betont 1963 in den Diskussionen des Konzils um die Kirchenmusik, dass die Kirchenmusik kein Ornament und keine bloße Zutat zum Gottesdienst sei, sondern pars integralis, integraler Bestandteil. Die Kirchenmusik stellt eine hohe, festliche Form christlichen Betens dar. Würde die Liturgie auf den Jubilus Patris et Filii verzichten, wäre ihr eigenes Wesen geleugnet. Deshalb fordert Bischof Wilhelm Kempf, das Konzil solle der Musica Sacra, der Kirchenmusik, den ihr gebührenden theologischen Rang zurückgeben. Was ist damit gemeint? Weil die gottesdienstliche Musik nun einen notwendigen und integrierenden Bestandteil der feierlichen Liturgie darstellt, ist sie nicht bloß der Lorbeerbaum, der als Dekoration bei feierlichen Gelegenheiten aufgestellt wird, sondern Kirchenmusik ist selbst Liturgie und kann, da sie die Gläubigen tiefer in das zu feiernde Geheimnis der Gottesdienste einführt, diese in ihrer tätigen Teilnahme unterstützen, ja, sie sogar steigern. Die Instrumentalmusik und die Orgelmusik führen gleichsam die wortlose Musik des frühchristlichen Alleluja-Jubilus fort. Denn es gibt Wirklichkeiten, so schreibt Musch, die nur mit den Mitteln der Kunst erfahren und ausgedrückt werden können. Geht es doch in der Kirchenmusik um Betonung im Vollsinn des Wortes, nicht aber bloß um eine Vertonung. Im Sacrosanctum Concilium 113 wird eigens betont, dass die vornehmste Form der liturgischen Handlung die gesungene Liturgie ist, und zwar unter Mitwirkung von Leviten und der tätigen Teilnahme des Volkes. Damit wird nochmals klargestellt, dass die Kirchenmusik ihrer Form und ihrem Ausdruck nach als ein Teil der Liturgie zu gelten hat. Die gottesdienstliche Musik bleibt kein bloß ausschmückender Rahmen, sondern muss selbst als Liturgie angesehen werden. Das bedeutet aber zugleich eine Selbstbeschränkung der Kirchenmusik. Der Mensch im Mitvollzug der Liturgie ist Ausgang und Ziel des kirchenmusikalischen Tuns. Elitäre Ausrichtungen entsprechen ebenso wenig wie die äußere Perfektion und das äußerliche Experiment einer auf die gottesdienstliche Gemeinde gerichtete Aufgabe. So Fellerer. Besondere Beachtung verdienen nun die Artikel 28 und 30. Hier spricht die Liturgiekonstitution in einer eher eingeengten und verkürzten Sicht von der tätigen Teilnahme. Meistens werden nur Tätigkeiten aufgezählt. Am Ende aber, nämlich in Artikel 30, gibt es dann den Verweis auf die Bedeutung des Schweigens. Hier heißt es nun, um die tätige Teilnahme zu fördern, soll man den Akklamationen des Volkes, den Antworten, dem Psalmgesang, den Antiphonen, den Liedern sowie den Handlungen und Gesten und den Körperhaltungen Sorge zuwenden. Auch das heilige Schweigen soll zu seiner Zeit eingehalten werden. Nun die Frage, ist das passive Hören der Kirchenmusik also keine tätige Teilnahme, selbst wenn sich der Beter von ihr in seinem Herzen ergreifen lässt? Was meint also tätige Teilnahme? Und wie kann die Kirchenmusik ihr dienen und sie unterstützen? Gerade beim gregorianischen Choral, so scheint es, ist ein Mitsingen des Volkes im Sinne einer aktivistisch verstandenen tätigen Teilnahme kaum möglich. Es gibt hier kein äußeres Mittun, sondern nur ein Hören und Betrachten, das aber dennoch zu einem höchst aktiven Mitvollzug mit Herz und Verstand werden kann. Die Krise der Liturgie, zu der es nach dem Zweiten Vatikanum und der Liturgiereform vielleicht gekommen ist, erweist sich für die Kirchenmusik als eine kritische Situation, da sie, wie sich zeigt, eng mit dem Verständnis der tätigen Teilnahme zusammenhängt. Es ist nicht unbedeutend, dass die Liturgische Kommission der deutschsprachigen Länder das Wort Participatio Actosa mit tätige Teilnahme übersetzt hat, was ein äußeres Mittun insinuiert. Ein voreiliges Missverständnis dieses Begriffs wird durch die Instructio Musicam Sacram vom 5. März 1967 korrigiert, die in Artikel 15b das Hören der Musik bei einem Gottesdienst als eine durchaus legitime Form der Actosa Participatio ansieht. Damit ist noch eindeutiger nach Wesen und Funktion der Musik im Gottesdienst zu fragen. Bedeutet tätige Teilnahme, dass alle im Gottesdienst gleicherweise aktiv etwas zu tun haben? In einem solchen Fall wäre so etwas wie eine festliche Konzertmesse ein Unding und nicht mehr zu rechtfertigen. Die überkommene Festmesse bzw. das sogenannte Festhochamt scheinen unverbrüchlich mit einer kultischen Auffassung verbunden zu sein, welche sich mit dem gegenwärtigen Verständnis der Liturgie nur sehr schwer in Einklang bringen lässt. Zudem hat sich die Auffassung vom Gemeindegesang grundlegend verändert. Nicht sein künstlerischer Wert und seine musikalische Vorzüglichkeit sind von Bedeutung. Entscheidend ist vielmehr, ob der Kirchengesang die Gemeinde aktiv am Gottesdienst teilnehmen und sie zu einer Gemeinschaft vor Gott werden lässt. Deshalb ist es nicht überraschend, dass die überkommene Tradition der Kirchenmusik in ihrer Bedeutung kaum geschätzt und selten auf sie zurückgegriffen wird. Aus dem Gesagten folgt nun, dass die Reform der Reform keineswegs darin bestehen kann, bloß ein neues Gotteslob herauszugeben oder weiteres neues geistliches Liedgut einzuführen. Es bedarf einer Neubesinnung auf das Wesen der liturgischen Sprache und der liturgischen Musik als Ausdruck einer tätigen Teilnahme. Bei der Aufteilung der liturgischen Gesänge in der Liturgie geht es aber um keine Frage rein äußerer Proportionen, sondern immer um ein inneres Abwägen. Die Liturgiekonstitution nennt ein wichtiges Kriterium, wann Kirchenmusik der liturgischen Handlung am besten dient. Es heißt in Sacrosanctum Concilium 114, so wird denn die Kirchenmusik umso heiliger sein, je enger sie mit der liturgischen Handlung verbunden ist, sei es, dass sie das Gebet inniger zum Ausdruck bringt oder die Einmütigkeit fördert, sei es, dass sie die heiligen Riten mit größerer Feierlichkeit umgibt. Führt die Kirchenmusik die Gläubigen tiefer in das Mysterium der Eucharistie ein, hat sie also ihre eigentliche Aufgabe erfüllt. Damit ist nun ein weiteres Grundprinzip der Liturgie angesprochen, nämlich ihr mystagogisches Anliegen, das nun eigens zu bedenken ist, weil es ebenfalls von besonderer Aktualität ist. Mit diesem zweiten Punkt also wollte ich hervorheben, dass nur die beste Kirchenmusik dem Geheimnis der Liturgie entsprechen kann. Sie muss Qualität sein und das Eigentliche der Liturgie zur Vertiefung bringen. Zur Vertiefung bringt die Kirchenmusik aber, wenn die Liturgie mystagogisch gefeiert wird. Und mystagogisch heißt, dass sie immer tiefer einführt in das Geheimnis unseres Glaubens. Haunerland schreibt zu diesem dritten Punkt mystagogisch: Stärker als in den 70er Jahren spüren viele, dass lieblose Nüchternheit den geistlichen Blick hinter die Kulissen erschwert. Äußerer Aufwand allein sichert aber noch nicht den Mysteriencharakter der Liturgie. Insofern ist zu fragen, wie das Gespür für das Mysterium gefördert werden kann. So die Worte von Haunerland. Hier ist das Wesen der Kirche selbst angesprochen. So wie Bischof Flettmann es einmal genannt hat, die Kirche befriedigt nicht Erwartungen, sie feiert Geheimnisse. Jede tätige Teilnahme wird sich also an dem mystagogischen Prinzip der Liturgie messen lassen müssen. Die Ratlosigkeit gegenüber diesem berechtigten Anliegen einer tätigen Teilnahme zeigt sich in vielen Details, nicht zuletzt bei den Änderungen des Kommunionritus. Der dreimalige Gesang eines Agnus Dei ist in der Berechnung der Zeit zu kurz bemessen, denn direkt nach der Brechung der Hostie soll der Priester zur Kommunion einladen. Diese Einladung aber steht vor der Priesterkommunion, wobei die Gläubigen an ihrer Kommunion zunächst gehindert werden. Der Priester ist vor den Augen der Gläubigen, indem diese ihm beim Essen und Trinken der eucharistischen Speise zusehen müssen. Eine solche Abfolge des Ritus dient keineswegs der würdigen Vorbereitung auf die Kommunion. Auch wird zuweilen nicht deutlich, dass es bei der Kommunion um den Höhepunkt der heiligen Handlung geht. Meist ist es nur ein Gedränge und rasches Abfertigen der Kommunikanten. Die Situation des Übergangs zeigt sich auch in den heutigen Kirchen darin, dass es nach der Liturgiereform bis heute noch zwei Altäre zuweilen gibt, den Hochaltar und einen Volksaltar. Hier handelt es sich nicht bloß um eine Äußerlichkeit an Reminiszenz, sondern um eine grundsätzliche Fehlleistung. Denn der Altar ist ja konstitutiv für den Kirchenraum. Er stellt dessen natürliche Mitte dar. So kann es eigentlich keine zwei Altäre geben. Und so verliert der Raum durch einen zweiten Altar, nämlich den Volksaltar, seinen räumlichen Schwerpunkt. Die Form der Zelebration muss aber mit dem Inhalt übereinstimmen. Und sobald sich die Form ändert, wird dies gleichfalls für den Inhalt gelten. Dieses Grundgesetz der Liturgie ist neu zu bedenken bei der Ausrichtung des Priesters zum Volk, welche zu dem Symbol heutiger Liturgie wurde. Die bisher übliche Form ließ dem Priester als Anführer und Repräsentanten der Gemeinde erscheinen, der im Namen der Gemeinde vor Gott tritt wie Mose auf dem Sinai. Aber jetzt ist er kaum noch Repräsentant der Gemeinde, er spielt fast die Rolle Gottes, denn er spricht nicht mehr stellvertretend für alle, sondern tritt ihnen mit zugewandtem Antlitz entgegen, wie ein Blickfang für die Gemeinde. An der Art und Weise der Zelebration müsste jedoch deutlich werden, dass der Priester primär Liturge im Heiligtum Gottes und nicht Vorsteher einer Versammlung ist. Eigentlich kommt es erst bei der Kommunionsspendung, dem eucharistischen Mahl im engeren Sinn, zu einem Gegenüber von Priester und Kommunikanten. Die Richtung der Zelebration ist aber Ausdruck der Liturgie als Ganzer. Die alte Kirche hat mit dem Blick nach Osten die Verankerung der Liturgie in der Schöpfung und zugleich die Ausrichtung der Schöpfung auf den neuen Himmel und die neue Erde hin zum Ausdruck gebracht. So ein Wort von Josef Ratzinger. Das Problem der Zelebration lässt sich aber noch grundsätzlicher aufzeigen. Die wahre tätige Teilnahme beschränkt sich nämlich nicht auf das, was die Gemeinde am Altar begeht. Gregor von Nazian sagt, dass der Priester berufen ist, mit den Engeln am Altar zu stehen, mit den Erzengeln zu lobpreisen, das Opfer auf dem himmlischen Altar emporzutragen, mit Christus das heilige Werk zu vollbringen, die Schöpfung zu erneuern, das Bild Gottes im Menschen wiederherzustellen, seines Amtes zu walten für die obere Welt. Es stellt sich also die Frage, ob die Art und Weise des heutigen Kirchbaus und des Volksaltares dem Urgeheimnis der eucharistischen Feier gerecht werden kann. Denn dass die Liturgie ein unergründliches Geheimnis feiert, muss in der ganzen Art und Weise der Art des Zelebrierens deutlich werden. Die Wurzeln des gegenwärtigen Wandels vom Mysterium zum durchschaubaren Ritus liegen bereits im hohen Mittelalter, als sich allmählich die Entwicklung vom verhüllten Geheimnis des Glaubens zur Aussetzung, der öffentlichen zur Schaustellung des Allerheiligsten vollzog. In den östlichen Liturgien gilt ein anderes Gesetz, nämlich, dass man das größte Geheimnis nach Möglichkeit verhüllt, den Gläubigen entgegenträgt. Auf jeden Fall bedarf es der Riten der Anbetung und auch des würdigen äußeren Vollzugs. weil es in der Feier der Eucharistie um das unergründliche Geheimnis unseres Glaubens geht, sind viele Massengottesdienste im Freien oder sogar in einem Stadium neu zu befragen. Ob sie nämlich wirklich der Atmosphäre eines Mahles und des Geheimnisses unseres Glaubens gerecht werden. Vor allem verdunkeln sie vielleicht das innerste Wesen der Eucharistie. Denn kultischer Dienst vor Gott ist im innersten Raum der Kirche beheimatet und nicht draußen in deren Vorfeld oder letztlich sogar in den Medien oder dass jeder, der will, sozusagen von außen zuschauen kann. Auf jeden Fall, vielleicht ist es heute nötiger denn je, Liturgie wieder so zu gestalten, dass die Nähe Gottes und die Gegenwart der himmlischen Wirklichkeit spürbarer werden, damit die Gläubigen dazu aufgefordert werden, ihr Leben zu öffnen für jenes mystische Geschehen, das sich vor ihnen am Altar vollzieht, das aber als solches nicht von dieser Welt ist. Um auf diese überirdische Wirklichkeit hinweisen zu können, bedarf es auch der Schönheit der Riten und der Gesänge sowie der Pracht des Gottesdienstes und der Gewänder. Weil es in der Liturgie, wie deutlich wird, wesentlich um das Geheimnis und die Zelebration dieses Geheimnisses geht, bedarf es also einer mystagogischen Feier, nämlich dass das gefeiert wird, was dem innersten Geheimnis des Glaubens gerecht wird. So genügt es vielleicht nicht, einfach lapidar darauf hinzuweisen, Christus ist in unserer Mitte. Nötiger ist, dass der Gläubige diese Gegenwart des Herrn wirklich in der Art und Weise der Zelebration und der Feier spürt. Er muss sie sinnhaft wahrnehmen. Erst dann ist er auch fähig, mit allen seinen Sinnen in den Lobpreis auf Gott einzustimmen. Der christliche, besonders auch der katholische und orthodoxe Gottesdienst, ist keine Lehrveranstaltung, vielmehr ein heiliger Vollzug. Er ist ein Theoumenon, keineswegs, sondern eher ein Dromenon, nicht ein Gedankenbilde, sondern ein Vollzug. Schon die frühe Kirche bestimmte ihren Gottesdienst so, dass es ihnen ihm weniger um ein Wortgeschehen, eine Predigt oder Lehrunterweisung geht. Vielmehr wurde all das, was man glaubte, in einen Vollzug gebracht. Aber heute scheint es zuweilen ganz anders zu sein. Der Wortgottesdienst nimmt bis zu 2/3 die Zeit des Gottesdienstes in Anspruch. Und erst anschließend kommt es zum Vollzug der eigentlichen Eucharistiefeier. In einem sich vollziehenden Geschehen wird das Grundgeheimnis des Glaubens ausgesagt und verkündigt, ja, gegenwärtig gesetzt. Indem die Liturgie das Urgeheimnis des Glaubens feiert und zelebriert, fügt sie sich in kein klar durchsichtiges und rational durchgestyltes Konzept, sondern geht eben mystagogisch vor. Es geht in ihr keineswegs um das voll Einsehbare und klar Strukturierte. Stattdessen lenkt die Liturgie den Blick vom Sichtbaren weiter auf das Unsichtbare, das in der Eucharistie als Geheimnis des Glaubens gefeiert wird und auf das allein die Gläubigen schauen sollen. Denn, so heißt es in 2 Korinther 4,18, das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. In diesem Sinn ist sogar zu fragen, was die Liturgiekonstitution damit gemeint hat, wenn sie sagt, dass die Riten durchschaubar gemacht werden sollen. Dies kann höchstens in einem sehr äußeren Sinn verstanden werden, wie wir nun in einem 4. Punkt zeigen wollen. Diesen 4. Punkt habe ich umschrieben mit heiliger Dienst. Das liturgische Geheimnis gründet nämlich im innertrinitarischen Austausch der drei göttlichen Personen. Der in der Zeit vollzogene, aber ewige Akt der Opferhingabe des Sohnes wird in der Eucharistie jedes Mal Gegenwart. Denn der sich für uns am Kreuz dahingab und vom Tod auferstand, ist das geschlachtete Lamm vor dem Thron Gottes wie es im Buch der geheimen Offenbarung bezeugt wird. Denn das einmal in der Zeit vollzogene Opfer Christi dauert im Himmel an und wird bei der eucharistischen Feier wieder gegenwärtig. Im christlichen Zeitverständnis gibt es nichts, was Vergangenes desavouiert. Auch flieht der Glaube aus keiner angeblich unerfüllten Zeit in eine erfülltere Zukunft oder in einen ewigen Augenblick. Denn er verlöre mit der fahrengelassenen, geringgeschätzten Gegenwart auch die ihr einwohnende Ewigkeit. Alles nämlich im Leben des Menschen hat sich durch die Menschwerdung des Gottessohnes geändert. Mit dem Erscheinen des letzten Adam bricht das letzte Zeitalter an. Er offenbart sich als das Omega der Geschichte, wie auch als das immerwährende Alpha. Mit seinem Kommen wird offenkundig, dass es nur um seinetwillen eine horizontale Geschichte gibt. Seine neue, in der Himmelfahrt geschenkte Zeit erfüllt dann die vergangene bzw. verlorene Zeit von innen her. Das heißt, die Ewigkeit ist weder vor noch nach der Zeit, sondern die Dimension, auf die sich die Zeit in der Gegenwart öffnen kann. Und genau deshalb feiern wir Liturgie, weil nämlich jetzt schon in unserer Gegenwart Ewigkeit anbricht. Das wahre Finale ist nicht das Ende der Zeit, sondern die Fülle der Zeit. So geht das Heute der vertikalen Heilzeit in das horizontale Jetzt des Augenblicks ein. Gottes Zukunft ereignet sich nicht erst als das große Abschlussfinale, das in die Zeit hereinbricht. Sie wird vielmehr im Kairos, im Heute ergriffen, so in Hebräer 3. Wie es die Liturgie feiert. Alles im Leben des Glaubenden bleibt auf den Anruf der Zeit im jeweiligen Augenblick gerichtet. Und es bedarf einer besonderen Gegenwärtigkeit und immer neu einzuübenden Aufmerksamkeit, um in jedem Augenblick die Gegenwart Gottes und die Fülle seiner Zeit in allen Dingen erkennen zu können. Die Gestalt der Welt vergeht, doch sie wächst zu jeder Stunde der Geschichte ihrer endgültigen Verwandlung und ihrer ewigen Vollendung entgegen. So feiern wir in der Liturgie das Ende, das schon begonnen hat. Dadurch erhält der Ablauf menschlichen Lebens für den Glaubenden eine neue Tiefenschicht. Es ist zunächst die leicht erkennbare historische Sicht, sodann die etwas tiefer liegende, nach welcher die Moral fragt. Die allertiefste Schicht einer jeden Zeit ist die apokalyptische, nämlich die zunehmende Hineinnahme der Schöpfungsgeschichte in das Leben des Menschensohnes. Die apokalyptische Dimension der Zeit bestimmt den ganzen Verlauf der Geschichte und des menschlichen Lebens. Die Zukunft ist die Quelle, aus der Zeit und Welt hervorgehen und sich erneuern. So entrollt sich die Zeit von der Zukunft in die Gegenwart, was eine Relativierung aller Zeit bedeutet. Die Zukunft ist die Ursprungsdimension jedes Ereignisses und die Sphäre, von der alles seine letzte Ganzheit erhält. Apokalypse ist also für den Christen nicht etwas, was sich in Zukunft ereignet. Sie wird unmittelbar Gegenwart in der Feier der Eucharistie. Wer an den Mysterien teilnimmt, verkostet die Kräfte des künftigen Äons, heißt es im Hebräer 6,5. Denn in der Taufe erleuchtet und des Heiligen Geistes teilhaftig, kostet der Gläubige die himmlische Gabe und erhält Anteil an etwas, das er vorher nicht gekannt hat. Durch die Mysterien Christi, die in früheren Zeiten verborgen waren, jetzt aber offenbar wurden, tritt der Christ in Verbindung mit der letzten Wirklichkeit, die Christus in uns ist, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Der Gedanke einer Ebenbildlichkeit von irdischer und himmlischer Liturgie ist nicht allein auf die Feier der Eucharistie beschränkt. Moses erhält von Gott den Auftrag, das heilige Zelt, die Bundeslade und die kultischen Geräte genau nach den Urbildern anzufertigen, wie sie ihm am Sinai mitgeteilt wurden. Was sich im Auftrag Gottes im Kult vollzieht, ist in der jenseitigen Welt also vorgebildet. In diesem Sinn ist die irdische Liturgie ein Abbild der himmlischen, sodass alle Kreatur auf Erden einstimmt in das Loblied der Engelchöre. So wäre viel mehr in der Liturgie darüber nachzudenken, dass wir in der Liturgie nicht nur sozusagen unser Leben im Hier und Jetzt bewältigen, sondern dass auch das andere, nämlich die tiefste Aussage unseres Lebens, zum Tragen kommt, nämlich, dass wir jetzt schon Anteil haben an der Ewigkeit. Auf diese Grundaussage aller Liturgie hin sind viele derzeitige Gottesdienstformen und Texte neu zu befragen. Momentan werden zum Beispiel zahlreiche Hochgebete für die Liturgie zur Verfügung gestellt. Dabei entfalten die Schweizer Hochgebete eine andere Theologie, als sie in den überkommenen Hochgebeten der Fall ist. Jedes dieser Hochgebete muss sich daran messen lassen, ob es in adäquater Weise das Geheimnis des Glaubens zum Ausdruck bringt, das zutiefst von der apokalyptischen Realität bestimmt ist. Dies ist ein Gebot gläubiger Praxis, denn die Begegnung mit der jenseitigen Welt ist stärker als jeder moralische Imperativ. Die Erfahrung des Heiligen macht den Menschen heilig. Sie motiviert ihn zum Guten und hält ihn vom Bösen ab. Verehrte Hörerinnen und Hörer, kommen wir noch zu einem letzten Punkt, nämlich, dass man mit der Liturgiereform den Wunsch zum Ausdruck brachte, dass die Liturgie zu erneuern ist nach der Norm der Väter. Was ist damit gemeint? Auf jeden Fall ist wesentlich, dass der christliche Glaube überhaupt in der Nachfolge der Väter steht. Und die Väter der Kirche sind schon Abraham, Isaak und Jakob. Und sie sind nicht nur die leiblichen Ahnen des Gottesvolkes, sondern auch die Väter unseres Glaubens. Als wahre Väter der Kirche erweisen sich dann als alle jene, die als Vorbilder und Initiatoren in der Kirche durch ihr Denken und Handeln, wie auch ihre Seelsorge, als Autoritäten anerkannt wurden. So ist also die Liturgie zu erneuern nach der besten Tradition der Kirche, wie sie die Väter der Kirche uns überliefert haben. Und so ist nochmal neu zu fragen, wie auch eine Liturgie zu erneuern ist nach dieser Norm der Väter. So können wir also nicht nur eine Liturgie restlos neu kreieren, sondern vielmehr wird sich jede Liturgie danach bemessen müssen, ob sie mit der besten Tradition der Kirche übereinstimmt. Und auch ein Papst kann eine solche Tradition nicht einfach auswechseln oder verbessern, sondern er selbst steht in dieser Tradition. In all dem also, verehrte Hörerinnen und Hörer, möchte ich Sie angeregt haben, noch einmal tiefer nachzudenken über das Wesen der Liturgie und das Wesen einer liturgischen Erneuerung. Und Sie sehen schon, es handelt sich hier um mehr als nur eine Anfertigung von einzelnen Zeremonien und Abläufen. Entscheidend ist, dass wir durch eine Liturgiereform zu einer tätigen Teilnahme angeregt werden, die uns immer tiefer an das Geheimnis unseres Glaubens heranführt. So möchte ich, verehrte Hörerinnen und Hörer, zum Schluss nach dem Ergebnis unserer Überlegungen fragen und es mit Ihnen zusammentragen. Unsere Überlegungen zur Reform der Liturgie zeigten, wie die Liturgiereform zahlreicher fundierter Vorarbeiten bedurfte, so bedarf sie auch der Nacharbeit. Und dass es überhaupt zu einer Liturgiereform gekommen ist seit dem Zweiten Vatikanum, hat eine lange Vorgeschichte von vielen Jahrzehnten gehabt, besonders auch zur Zeit der liturgischen Bewegung. Und so ist es gar nicht von ungefähr, sondern gleichsam erklärlich, dass es auch nach der Liturgiereform vieler Jahrzehnte bedarf, um tiefer noch in eine erneute Liturgie einzudringen. So wurde in unseren Überlegungen deutlich, dass eine Reform der Reform nur gelingen wird, wenn sie auf einer Neubesinnung auf die lebendige Tradition und einer vertieften Theologie der Liturgie beruht. Die stellt gegenwärtig ein dringendes Desiderat dar. Papst Johannes Paul II. Betont, dass jede Reform der Liturgie eine Reform der Kirche nach sich zieht. Und er schreibt wörtlich: Es besteht in der Tat eine sehr enge und organische Verbindung zwischen der Erneuerung der Liturgie und der Erneuerung des ganzen Lebens der Kirche. So war es auch nicht von ungefähr, dass das Konzil mit einer Liturgiekonstitution begonnen hat. Man suchte wirklich eine Erneuerung der Kirche aus dem Geist der Liturgie. Gleiches gilt aber auch für die Zukunft. Kirche hat eine Zukunft, wenn sie sich erneuert im Geist der Liturgie. Jede Erneuerung der Liturgie bedingt eine Reform der Kirche. Und jede Erneuerung der Kirche wird ihren Niederschlag finden in einer erneuerten Liturgie. Die Ekklesiologie des Zweiten Vatikanum ist wesentlich vom eucharistischen Geheimnis bestimmt. Denn das Konzil entfaltet wirklich eine eucharistische Ekklesiologie. Insofern wird die weitere Erneuerung der Kirche nur dann gelingen, wenn ihr eine entsprechende eucharistische Theologie zugrunde liegt. Auch die Erneuerung des geistlichen Lebens wird von der Besinnung auf die Liturgie abhängen, denn es ruht auf einer mystagogischen Verinnerlichung des Geheimnisses Christi, beginnend mit der Taufe und unüberbietbar gefeiert in der eucharistischen Feier. Es ist richtig, wenn die liturgischen Riten, wie die Liturgiekonstitution sagt in Artikel 34, knapp und durchschaubar sein sollen. Doch nicht selten ist der Glanz edler Einfachheit billig statt edel. Das göttliche Geheimnis übertrifft aber die Fassungskraft der Gläubigen. Deshalb wird sein liturgischer Ausdruck immer überbordend sein. Bezüglich der gegenwärtigen Praxis einer gewöhnlichen und außergewöhnlichen Form der Messe und der Forderung einer Einheitsliturgie gibt nun Michael Kunzler Folgendes zu bedenken. Als Antwort auf die Angriffe durch die Reformation bedurft es der Geschlossenheit auf katholischer Seite ebenso wie der Eindeutigkeit des liturgischen Vollzugs. Die faktische Entwicklung bewies es. Es zeigte sich schon in den späten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts, dass dort, wo man auch nur zum Teil und aus besten Motivationen heraus Konzessionen an Forderungen der Reformation machte, zum Beispiel Reichung des Laienkelches, Verwendung der Volkssprache und Ähnliches, sich letztlich die Reformation immer durchgesetzt hat. Was hätte der sinnenfrohe Barock mit der Liturgie der Kirche angestellt, wäre sie nicht durch eherne Gesetze derart geschützt gewesen? Vielleicht war sie schon zum erhabenen Schauspiel degeneriert, aber hätte sie ihr Wesen wahren können, wenn sie diesen Schutz durch die Rubriken nicht gehabt hätte? So die Frage von Kunzler. Da die Liturgie das Erkennungszeichen der Kirche und wahre Authentizität im Glauben ist, gehört gerade die Einheitlichkeit im Ritus immer zu den Kennzeichen der Liturgie. Und so bedarf es wirklich auch dieser Erneuerung in der Einmütigkeit über das Wissen und die Feier der Liturgie. Es bleiben viele praktische Überlegungen, die offene Fragen zurücklassen. Auf jeden Fall aber wird die gewünschte Reform der Reform nicht allein darin bestehen, dass man nur die alte Messe wieder zulässt. Es bedarf einer grundlegenden Neubesinnung auf die Theologie der Liturgie. Gilt die Zulassung der alten Messe in gleicher Weise auch für die anderen Sakramente? Wer wird künftig darüber bestimmen, wo und wann die alte Messe gefeiert wird? Der Ortsbischof oder die Kirche in Rom? wann darf und soll der alte Ritus gefeiert werden, werktags und sonntags? Wer bestimmt über das Recht, ob und wie häufig eine Liturgie gefeiert wird? Der Pfarrer oder die Gläubigen? Und es ist ja so, dass in nicht wenigen Pfarren werktags kaum noch ein Gottesdienst besteht. Kann es in ein und derselben Gemeinde Messen nach zwei verschiedenen liturgischen Kalendern geben? Ist es wirklich eine angemessene Ausdrucksform, in ein und demselben Kirchenraum, dass mal zum Volk hin und mal abgewandt die Liturgie gefeiert wird und der Altar jeweils umgeräumt wird? Oder soll etwa der Volksaltar ganz verschwinden? Entscheidend wird sein, ob auch die Seminaristen in beide Ausdrucksformen der Messe eingeführt werden. Sonst wird die Messe erneut in die ideologische Ecke geraten. Ferner ist zu bedenken, dass es bei der alten Messe nicht nur um eine Zeremonie geht. Vielmehr steht hinter ihr ein bestimmtes Gottesbild und Glaubens- wie auch Theologieverständnis. Auch die Theologie lässt sich an der kirchlichen Feier der Liturgie bemessen. Denn, so schreibt Lengeling, in der Liturgie wird der Inhalt des Glaubens und der Theologie, das Mysterium des Heils, das die ganze Geschichte der Menschheit durchzieht, unter heiligen Zeichen immer wieder gegenwärtig und wirksam. Die Theologie hat neben der Schrift unter den Zeugen der Überlieferung vor allem Texte und Riten der Liturgie zu befragen und sich an ihnen zu orientieren. So ist die Liturgie wirklich das bleibende Thema der Dogmatik, da Lex Credendi und Lex Orandi, die Weise des Glaubens und die Weise des Betens, im christlichen Glauben immer schon eine innere Einheit bilden. So bleibt eine Theologie der Liturgie, wie auch eine Grundlegung der Theologie aus dem Geheimnis der eucharistischen Feier, ein künftig zu bedenkendes Desiderat gegenwärtiger Glaubenspraxis.
Das war der erste Teil unserer Reihe Grundkurs Liturgie mit Pater Professor Dr. Michael Schneider aus Frankfurt. Das Manuskript zur Sendung finden Sie zum Nachlesen im Internet unter www.kat.de, Kat wie katholisch mit TH geschrieben. Und den direkten Link dazu finden Sie auch im Infofeld zur Sendung unter www.horeb.org. Wenn Sie diese Sendung bestellen möchten, das ist möglich bei Radio Horeb, melden Sie sich beim CD-Dienst unter der 08328 921 120. Oder Sie können auch selber, wenn Sie Internetzugang haben, auf unsere Homepage gehen von Radio Horeb unter www.horeb.org und dort unser Download- und Podcast-Angebot nutzen. Unter der Sendereihe Spiritualität finden Sie dann in Kürze auch diese Sendung. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Ine Schröder.